So, läuft. Ja. Na gut, war dann Schlafbuch, ja. So, war man. Ach so, stimmt, er hatte seinen Papagei verwechselt mit jemand anders.
Ja, wie konnten wir seinen Papagei verwechseln?
Na, keine Ahnung. Ist irgendwie nachts aufgewacht und Robinson, wo bist du? Da hatte er gerade eine Exkursion mit seinem Kanu gemacht. Ist da irgendwie abgetrieben. Ganz fürchterlich. Na gut, okay. Also war er jetzt.
Mit diesem Schiff, was er noch geholt hat, oder hat er sich im Kanu geschnitzt?
Naja, der hat sich das erste, was er geschnitzt hatte, war ja so clever, in Anführungsstrichen, dass er das irgendwie unterhalb des Strandes gebaut hat und dann festgestellt hat, dass er es nicht ins Wasser bekommt. Also wohlgemerkt, ein halbes Jahr hat er gebraucht, um das fertig zu bauen. Und danach festgestellt, scheiße, kriegst du gar nicht ins Wasser.
Warum nicht? Ist zu schwer zu bewegen?
Ja, zu schwer zu bewegen und halt auch vollkommen falsch logistisch aufgebaut, so die ganze Geschichte. Egal, mit dem zweiten ist er, ich erzähle jetzt gar nicht, ich will gar nicht. Es kommt bestimmt gleich die nächste Peinlichkeit hier. Wir müssen vorankommen, das Buch ist fürchterlich, finde ich, ganz ehrlich. Also wir sind jetzt hier gerade mal beim Drittel. Und ich vermute Schlimmes. Na gut. Gern hätte ich das Boot wieder auf meiner Inselseite gehabt. Doch konnte mich nichts bewegen, es auf dem Seeweg herzuschaffen. Das Herz klopfte mir und mein Blut stand fast in den Adern still, wenn ich bloß daran dachte, eine neue Gefahr mit vielleicht noch schlimmerem Ausgang heraufzubeschwören. Lieber wollte ich kein Boot, obwohl ich so manchen Monat auf eine mühevolle Verfertigung verwendet hatte, als Gott aufs Neue zu versuchen. Dieser Gedanke gab mir meine alte Gemütsruhe zurück. Und ich lebte nun so manches Jahr still und einsam vor mich hin. Mein Leben schien mir dabei in allen Stücken recht glücklich. Mittlerweile lernte ich in mancherlei Handwerken noch einiges hinzu. So zum Beispiel hielt ich mich für einen ganz guten Zimmermann, besonders wenn ich dabei meine eigenen Werkzeuge betrachtete. In der Töpferei brachte ich es sogar zu einer unvermuteten Vollkommenheit. Es gelang mir nämlich, eine Töpferscheibe zu bauen und nun wurden meine Gefäße rund und bekamen eine ansehnliche Form. Aber auf nichts bildete ich mir bei meinen Arbeiten mehr ein als auf die gelungene Herstellung einer Tabakspfeife. In meinem früheren Leben hatte ich ziemlich viel geraucht. An Bord meines letzten Schiffes waren Pfeifen genug zum Rauchen. Nun wusste ich, als ich das Wrack ausbeutete, noch nicht, ob auf der Insel Tabak zu finden sei. Auch hielt ich das Rauchen anfangs für nichtig und vergaß so, einige Tabakspfeifen vom Schiff mit an Land zu nehmen. Das von mir erbaute Ding bestand aus einem langen Rohr, aus dessen Inneren ich das Mark entfernte, und einem rot gebrannten Pfeifenkopf aus Lehm. In meiner Korbmacherkunst machte ich Fortschritte und verfertigte eine Anzahl brauchbarer Körbe, die mir das Leben sehr erleichterten. Wenn ich einen Ziegenbock geschossen hatte, hing ich die Beute an einen Baum, streifte das Fell ab, brach den Bock auf und schnitt ihn in Stücke, die ich dann in einem Korb heimtrug. Ebenso hieb ich die Schildkröten auf, nahm die Eier heraus und die besten Stücke Fleisch und brachte beides, Eier und Fleisch, in einem bequemen Handkorb zu meinem Kasten, wie ich meine Felsenburg nunmehr nannte. Die großen und tiefen Körbe verwendete ich nach wie vor zum Aufbewahren des Korns. Jenes junge Zicklein, das ich einmal durch Zufall gefangen und dann aufgezogen hatte, lebte immer noch einsam. Es war mir nicht gelungen, einen Bock dazu zu bekommen. Aus dem jungen Tier wurde ein altes. Und da ich es nicht übers Herz brachte, diesen treuen Gefährten zu schlachten, so ließ ich die alte Ziege so lange am Leben, bis sie von selber starb. Nunmehr aber, da meine Regierung schon 12 Jahre währte, überlegte ich nochmals ernstlich die Kunst, wilde Ziegen mit Fallen, Gruben oder Schlingen lebend zu fangen. Es war mir besonders, um eine trächtige Alte zu tun. Der Haupttrieb bei der Sache war natürlich, mein Pulver zu sparen. Deshalb legte ich Schlingen und hatte nun auch einen gewissen Erfolg. Die Tiere jedoch bekam ich nie zu Gesicht, denn die Wildziegen bissen und rissen meine Stricke entzwei und entflohen und Drähte besaß ich nicht. Und so machte ich mich an Fallgruben. an verschiedenen mir bekannten Plätzen, wo die Ziegen mit Vorliebe äßten, grub ich Löcher, deckte sie mit aller Vorsicht ab und beschwerte diesen Trugboden mit Steinen. Als Lockspeise streute ich Gersten und Reisähren. Andern Tags war die Lockspeise fort, aber kein einziges Tier durchgebrochen. So vorsichtig wussten sie sich zu bewegen. Zusätzlich stellte ich in einer Nacht mit gesteigerter Sorgfalt 3 neue Fallen, doch wieder ohne Erfolg. Dies entmutigte mich. Als ich aber die Art der Fallen veränderte, fand ich endlich in einer der ersten einen großen Bock und in den beiden anderen 3 Junge, nämlich ein Böcklein und 2 weibliche Tiere. Mit dem großen Bock wusste ich nichts anzufangen. Er gebärdete sich so wild, dass ich mich nicht in die Grube getraute, um ihn herauszuziehen. Und zog ich ihn heraus, wie brachte ich den Wildling lebend nach Hause? Also schenkte ich ihm die Freiheit. Ich schüttete so lange Erde in die Grube, bis der Alte herausspringen konnte. Schnell wie der Blitz rannte er vor Angst davon. Ich hätte ihn in der Grube totschlagen können, aber danach stand nicht mein Sinn. Erst später fiel mir ein, dass er leicht durch Hunger wäre zu zähmen gewesen. Selbst einen Löwen bekommt man durch Hunger zahm. 3 bis 4 Tage kein Futter, dann ein wenig Wasser und Korn und der Alte wäre so zahm geworden wie die jungen Tiere. Nun, ich hatte ihn laufen lassen und so nahm ich die Jungen als Anfang meiner Herde mit nach Hause. Voraussetzung für die künftige Herde war wieder einmal die Richtung eines Zaunes, durch den weder die wilden Tiere hinein noch die Zahmen heraus konnten. Innerhalb der Umzäunung musste die Herde Gras und Wasser finden, viel Gras und Laub zu ihrer Ernährung, dazu Bäume und Büsche als Schutz vor der Sonne, wenn die Tiere Schatten begehrten. Ein Raum von etwa 2 englischen Meilen schien mir groß genug. Ich fand ihn und begann ihn im Kreis abzustecken. Und so lange arbeitete ich daran, bis mir einfiel, dass wir an einer so beträchtlichen Umzäunung meine zahmen Ziegen wieder wild werden mussten und ich sie nach wie vor abzuschießen hätte, denn mit meinen beiden Händen konnte ich die müden Ziegen im Zaun ebenso wenig greifen wie die wilden Ziegen im Freien. Was dann bei dieser Überlegung herauskam, war ein Zaun von 150 Schritt Länge und 100 Schritt Breite. Zu dieser Arbeit brauchte ich 3 Monate und während der ganzen Zeit band ich meine 3 Zicklein immer so nah wie möglich an meiner augenblicklichen Arbeitsstelle fest, damit sie mich stets vor Augen hatten und sich an mich gewöhnten. Auch gab ich ihnen zuweilen Gersten und Reisähren, die sie aus meiner Hand fressen mussten. Als der Zaun endlich fertig war, ließ ich sie frei. Sie waren so zahm, dass sie mir, sobald sie mich nur erblickten, blökend nachliefen und um ein paar Ähren bettelten. Nach etwa 1,5 Jahren hatte ich 1 Dutzend alte und ebenso viele junge beisammen. In einigen weiteren Jahren entstanden daraus 43 Stück, jene nicht gerechnet, die ich bereits geschlachtet hatte. Nun umzäunte ich 5 verschiedene Gevierte zu ihrer Weide mit kleinen Hürden. Sämtliche Pferche berührten sich an einer gewissen Stelle, die mit einer Tür versehen war. So trieb ich meine Herde, wenn sie den einen Pferch abgegrast hatte, sogleich in den nächsten und immer so zu und wieder zurück, sodass die Herde, so groß sie auch sein mochte, niemals Hunger litt. Dies war noch nicht alles. Nicht nur Fleisch hatte ich jetzt genug, ohne eine Patrone verschwenden zu müssen, auch Milch floss mir buchstäblich zu. Ich konnte ja meine Muttertiere melken. Anfangs stellte ich mich sehr ungeschickt an, mit der Zeit hatte ich aber in meiner Milchkammer täglich bis zu 2 Maß Milch stehen. Und gleich wie die Natur jedem Geschöpf sein Futter anweist und zugleich den Weg zeigt, es in mancherlei Form zu nützen, gelang es mir nach etlichen fehlgeschlagenen Versuchen, Butter und Käse zu machen. Na, richtig fest mal hier. Na gut, also ist jetzt schon mittlerweile 12 Jahre. Uff, Wahnsinn. Aber erwähnt doch jetzt gar nichts mehr von, dass er da weg will oder so.
Hat er gesagt, er ist sein kurz Leben ist so recht glücklich.
Einschätzen. Na, und den Versuch nochmal irgendwie zu dem anderen Land zu kommen mit dem Boot, das irgendwie hat er jetzt auch aufgegeben.
Er hat das Boot von ganz ungar gelassen, oder?
Naja, nee, der hat es irgendwie versteckt halt auf der anderen Seite der Insel. Und da irgendwie angekommen ist, sobald er an Land war, hat er das natürlich...
Und warum hat er es auf der Insel gelassen, auf der anderen Seite der Insel?
Ja, weil er abgedriftet ist. Und da hat er so einen Schreck gekriegt, dass er, wo er wieder zurück war, gesagt hat, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. Und da war es halt auf der anderen Seite der Insel. Und da hat er das Boot da halt gelassen.
Und ist seitdem nicht mehr Boot gefahren?
Nee. Naja, Na gut, dann hat es irgendwie Tiere gezähmt. Naja, schon cool. Also so handwerklich, auf alle Fälle, sich das Leben da eingerichtet. Also im Prinzip schon natürlich. Schon nicht kleinreden, so seine Taten hier. Aber gut, ein bisschen kritisieren kann man schon. Na gut, 8. Kapitel. Wer würde nicht gedacht haben, wenn er mich und meine kleine Familie mittags zur Tafel gesehen hätte gehen sehen. Hier war meine Majestät, Herr und Fürst der Insel. Ich hatte das Leben aller meiner Untertanen in der Hand. Meine unbeschränkte Macht beherrschte alles, was da lebte. Ich konnte henken, wenn ich es für nötig hielt, und wie ich es mit jenen drei Vögeln getan hatte, um ihre Kameraden von meinem Kornfeld abzuschrecken. Ich konnte Freiheit nehmen und Freiheit geben, wie bei dem alten Ziegenbock, den ich fing und wieder laufen ließ. Gottlob musste ich im Ernst von keiner Strenge Gebrauch machen. Unter all meinen Untertanen war nicht ein einziger Rebell. Wie ein richtiger König speiste ich allein an meiner Tafel. Meine zahlreiche Dienerschaft umgab mich beim Mahl. Poll, mein auserwählter Liebling, war die einzige Person, die mit mir, dem König, reden durfte. Mein Hund, der nun alt und überaus gebrechlich geworden war, und seinesgleichen zur Zucht nicht gefunden hatte, saß bei Tisch zu meiner Linken. Ein paar Katzen auf der einen und auf der anderen Seite passten auf, dass ich ihnen zum Zeichen besonderer Gnade hin und wieder ein Bissen zuwarf. Doch waren dies nicht mehr jene beiden Katzen, die ich vom Schiff mitgebracht hatte. Sie waren an Altersschwäche gestorben und ich hatte sie unweit meiner Wohnung begraben. Eine von den beiden war vor Jahren mit einigen Jungen aus dem Walde zurückgekommen, wobei ich nicht wusste, welche mir unbekannte Gattung von katzenartigen Inseltieren sie zum Vater hatten. Diese nun wurden die Ahnen einer zahllosen Katzenart, die mich seither plagte, die in mein Haus eindrang und stahl und bald dies, bald jenes von meinen Essensvorräten wegtrug, so dass ich mich zuweilen mit der Vogelflinte ihrer erwehren musste. Nur einige von ihnen hatte ich im Haus behalten, sie waren zahm und zählten zur Familie. Wäre irgendjemand in England einem Menschen begegnet, der so aussah wie ich, so hätte er entweder tief erschrecken oder laut herauslachen müssen. Ja, ich selber stand auf meinen Wanderungen manchmal still und beschaute mich in einem stehenden und fließenden Gewässer und wunderte mich über das Spiegelbild, das mir entgegenblickte, und lachte laut bei dem Gedanken, dass ich in solchem Aufzug durch Yorkshire wandern würde. Erstens trug ich auf dem Kopf eine große und hohe unförmige Mütze mit einem hinten herabhängenden Lappen, um sowohl die Sonne als den Regen von meinem Nacken abzuhalten. Ferner trug ich ein kurzes Kamisol aus Ziegenfell, dessen Säume bis auf die Mitte meiner Schenkel herabhingen. Die Hosen aus gleichem Stoff reichten bis zu den Knien. Es war die Haut eines alten Bocks und die Zotteln hingen so weit herab, dass sie mir gleich langen Unterhosen bis zu den Waden reichten. Strümpfe und Schuhe besaß ich nicht. Doch hatte ich mir an deren Stelle eine Art Stiefeletten gemacht, um sie über die Füße zu streifen, und Gamaschen zum Schnüren an den Seiten. All dies, was ich hier beschreibe, war aus Ziegenfell und weiter nichts, sehr plump und ungeschickt, wie es die Umstände meiner Not erzwangen. Überdies trug ich eine weite Jacke, die ich mit einem Gürtel zusammenhielt. Statt eines Degens oder Dolches hing vom Gürtel auf der einen Seite eine kleine Säge und auf der anderen ein Beil herab. Am Ende eines schmalen Schulterriemens baumelte unter meinem linken Arm zwei ziegenlederne Beutel, von denen einer das Pulver, der andere das Blei enthielt. Auf dem Rücken trug ich einen Korb, auf der Schulter die Flinte und über meinem Kopf den großen, unförmigen, aber mir sehr dienlichen Sonnenschirm. Meine Gesichtsfarbe war tiefbraun und nicht schwarz, wie man bei einem Menschen vermuten könnte, der nahe dem Äquator sein Leben fristet. Mein Bart hatte ich anfangs einen ganzen Schuh lang wachsen lassen, mich dann eines Besseren besonnen und ihn mit Schere und Rasiermesser, deren ich zur Genüge unter meinen Vorräten fand, manierlich zugestutzt. Nur den Schnurrbart ließ ich in langen Knebeln wachsen, wie ich es bei den Mauren in Saleh gesehen hatte. Von diesem Knebelbart nun will ich nicht behaupten, dass er so lang gewesen, um daran meinen Hut aufzuhängen. Immerhin war er in Länge und Form ungeheuer genug, um bei seinem Anblick jeden braven Engländer zu erschrecken. Dies also ist ein getreues Bild meines äußeren Menschen. Und was meinen inneren Menschen betrifft, so hatte ich jene Ruhe in Gott gewonnen, die mich die Welt ansehen ließ als ein ganz fernes Ding, mit dem ich nichts zu tun, von dem ich nichts zu hoffen, aber auch nicht nötig hatte, etwas zu verlangen. Na gut, okay, das ist ja fast mal wieder Introspektion hier. In dem beschriebenen Aufzug machte ich mich eines Tages auf den Weg zu einer kleinen Reise und blieb dabei 5 bis 6 Tage unterwegs. Anfangs wanderte ich am Strand entlang, bis ich an die Stelle kam, wo mein Boot zum ersten Mal vor Anker gelegt hatte. Ich konnte nicht umhin, jeden Hügel zu erklettern, von dem ich Ausschau übers Meer gehalten und die Strömung entdeckt hatte, die mir danach so gefährlich wurde. Zu meinem Erstaunen konnte ich von dieser Strömung nicht das Geringste sehen. Eine Weile stand ich vor einem Rätsel, bis ich zu dem Schluss kam, es könnten Ebbe und Flut, unterstützt von widrigen Winden, etwas damit zu tun haben, indem die Flut den Meeresstrom näher an die Insel herandrückte, die Ebbe ihn wieder hinaus auf das offene Meer ablaufen ließ. Eine zweite Ersteigung des Hügels am Abend bestätigte meinen Gedankengang. Die Strömung lag wie damals ganz deutlich vor mir. Dadurch kam ich zu der Überzeugung, ich hätte nur auf das Ab- und Anlaufen des Wassers zu achten, dann könnte ich mein Boot leicht wieder um die Insel herumbringen. Also da kommt der nach zwölf Jahren drauf. Also, naja, das Ebbe und Flut, was mit der Strömung zu tun haben könnten. Also manchmal ist er echt ganz schön dämlich, muss man so sagen. Als ich aber ernstlich anfing, mir die Sache zu überlegen, fühlte ich in der Erinnerung an die ausgestandene Gefahr einen solchen Schreck in meiner Seele, dass ich mich nicht weiter und auch nicht einmal in Gedanken mit der Sache befassen musste. Viel lieber baute ich ein zweites Boot, um so auf jeder Seite eines zu haben. Zu bemerken ist, dass ich nunmehr 2 Plantagen oder Güter auf der Insel besaß. Eines war meine kleine Festung mit dem Zelt vor dem Felsen und dem weitläufigen Keller dahinter, den ich in verschiedene Kammern und Gemächer abgeteilt hatte. Der trockenste und größte, aus dem eine Tür jenseits der Schanze nach außen führte, stand voll von irdenem Geschirr, nebst 14 bis 15 großen Körben, jeder mit 6 bis 7 Scheffeln Inhalt. Diese Körbe bargen meinen Proviant, in der Hauptsache das Korn, einen Teil in Ähren vom Halm geschnitten und den anderen Teil bereits mit den Händen ausgezupft. Was die Mauer anbelangt, so waren die Stangen und Pfähle längst zu lebendigen Bäumen ausgeschlagen und so groß und dicht gewachsen, dass man von außen her nicht das geringste einer dahinter befindlichen Wohnung wahrnehmen konnte. Inmitten der Umzäunung stand mein Zelt, die einzelnen verwitterten Teile aus meinem Vorrat mit guten Stücken ergänzt. Im Zelt war ein Lager von Tierfellen und anderen weichen Sachen. Unweit des Kastells lagen landein meine beiden Kornfelder, die ich zur richtigen Zeit fleißig umgrub und denen ich dann Samen anvertraute, wofür mir die Mutter Erde allemal mit einer reichen Ernte dankte. Benötigte ich noch mehr Korn, so lag genug gutes Erdreich in der Nähe, um meine Acker auszudehnen, soweit ich es wollte. In der anderen Plantage stand mein Landhaus. Diese kleine Sommerlaube hielt ich in guten Stand, sorgte für die richtige Höhe des Zauns und beschnitt die Form aus grünen Pfähle, die auch hier stattliche Bäume geworden waren, nur dass die Äste mehr in die Breite als in die Höhe wuchsen und so einen angenehm dichten Schatten gaben. Hier hatte ich also, wenn ich meine Hauptresidenz verließ, meine Landwohnung aufgeschlagen. Unweit davon war mein Stall für das Vieh, Besagen für die Ziegen. Hier standen die Pfähle des Zaunes so dicht, dass kaum noch Lücken blieben, eine Hand hindurchzuschieben. Aus all dem ersieht man, dass ich auch in meinen späteren Jahren auf der Insel nicht müßig ging, sondern keine Mühe sparte, alles, was zu meiner Notdurft und Bequemlichkeit gehörte, im guten Stand zu bringen und darin zu erhalten. Allein schon die Herde zahmer Ziegen in ihrer sicheren Fence und so nahe der Sommerwohnung war eine unerschöpfliche Speisekammer mit Fleisch, Milch, Butter und Käse, die immer wieder Nachschub lieferte und wenn ich 40 Jahre an diesem Ort blieb und alltäglich eine Menge verzehrte. In dieser Gegend hatte ich auch einen Weinberg, aus dem ich mich besonders für den Winter versorgte. Getrocknete Trauben bildeten den angenehmsten Nachtisch von allen meinen Esswaren. Und sie schmeckten nicht nur auf das Allerbeste, wegen ihres Zuckers waren sie auch überaus erfrischend und gesund. Weil das Landhaus auf dem halben Weg zwischen meiner Felsenwohnung und dem Boot lag, das ich häufig besuchte und im guten Stand hielt, rastete ich in meiner Sommerwohnung immer eine gute Weile. So war es auch diesmal. Aber dann kam alles anders. Als ich an einem Mittag nach dem Boot wanderte und meine Augen lebhaft umhergingen und auch auf den Boden blickten, hielt ich plötzlich im Gehen inne, stand wie vom Donner gerührt still und es war mir, als ob ich ein Gespenst sehe. Ich lauschte, schaute angstvoll ringsum, konnte aber weder etwas hören noch sehen. Ui, jetzt Spannung hier. Ich lief am Ufer auf und nieder. Er stieg klopfenden Herzens einen kleinen Hügel und hatte nun eine weitere Sicht als von der ebenen Erde. Es war nichts. Ich sah nichts, es war immer dasselbe. Ja, ich sah nichts außer dem einen, was ich gleich zu Anfang und Entsetzen bemerkt hatte, nämlich die Spur eines Menschenfußes im Sand. Die Spur eines nackten Fußes mit Zehen, Ferse und was sonst noch an einem nackten Fuß an Form und Umfang zu sehen ist. Das war es, was mich so maßlos erschreckte. Und das war es, was mich flüchtig werden ließ wie ein verfolgtes Tier. So schnell ich konnte, rannte ich zu meiner Festung, ohne dass ich, wie das Sprichwort sagt, die Erde unter mir spürte. So sehr war ich in äußerster Erregung. Nur hinter mich hatte ich unzählige Male während der Flucht geblickt. Und da war kaum ein Baum oder Busch, wenn er nur etwas fern lag und undeutlich war, den meine erhitzte Fantasie nicht für einen Menschen hielt. Unmöglich, sich vorzustellen, welch absonderlichen Hirngespinste und seltsamen Gedanken mich plagten. Als ich mein Kastell erreicht hatte, floh ich so eilends hinein wie ein Mensch, dem die Verfolger unmittelbar auf den Fersen sind. Ob ich über die Leiter gestiegen oder durch die Außentür meines Kellers in den Felsen gekommen bin, kann ich nicht mehr sagen. Kein gehetzter Fuchs und kein verschüchterter Hase sind jemals mit größerer Angst in ihrem Bau geschlüpft. Ich tat die ganze Nacht kein Auge zu. Je weiter ich von der Ursache meiner Furcht abrückte, umso größer ward mein Schrecken. Im Gegensatz zu anderen Menschen, die sich dann am heftigsten fürchten, wenn die Gefahr nahe ist, ängstigte sich mein Gemüt mit Schreckbildern erst dann, als ich schon eine ganze Weile von der Ursache meiner Furcht entfernt war. Bisweilen bildete ich mir ein, es sei der Teufel. Selbst die Vernunft wollte mich darin bestärken. Denn wie sollte sonst ein Wesen in Menschengestalt hierher kommen? Wo war das Schiff? Wohin war es gesegelt? Wo waren Merkzeichen von irgendwelchen weiteren Fußstapfen? Und wie war es möglich, dass ein Mensch auf die Insel kommen konnte? Als ich in meinen Vermutungen einmal so weit war, kam ich endlich auf ruhigere Gedanken, wenigstens was den Teufel anbelangt. Er hätte doch wohl tausend andere, bessere Wege ausfindig machen können, mich zu erschrecken. Der Teufel und bloß einen einzigen Fußstapfen? Er würde doch nicht so einfältig gewesen sein, ausgerechnet seine Spuren an einem Ort zurückzulassen, wo 1.000 Taler gegen einen zu wetten waren, dass ich die Spuren in meinem Leben nicht zu Gesicht bekommen würde. Eine einzige Spur im Sand, welche die erste hohe Welle vernichten, die alltägliche Seebrise wegwehen musste. Nein, meinetwegen hatte der Teufel nicht menschliche Gestalt angenommen, mich mit dieser Fußspur zu erschrecken. So viel Einfalt ließ ich mit der sonstigen bekannten List des Satans beim besten Willen nicht zusammenreimen. Nun war also dieser, wie es schien, tröstliche Punkt in meinen Schlussfolgerungen erreicht. Leider nein. Wenn es der böse Feind nicht war, dann mussten meine verängstigten Gedanken noch etwas weit Gefährlicheres auf der Insel vermuten, nämlich Menschen. Menschen? Wilde Leute vielleicht, von dem festen Land mir gerade gegenüber, die in ihren Kanus sich aufs Meer begeben hatten und entweder durch die Strömung oder widrige Winde auf die Insel verschlagen worden waren. Wenn sie mein Boot aufgefunden hatten und infolgedessen einen ihnen unbekannten Menschen auf der Insel vermuteten, sie würden dann unfehlbar in größerer Menge wiederkehren und mich auffressen. Fänden sie mich zum guten Glück nicht, so würden sie doch meine Umzäunung entdecken, mein Korn vernichten, meine zahmen Ziegen wegführen und ich musste des Hungers sterben. Wie beschämend war diese Angst. All mein Vertrauen in Gott, der mich durch so viele Wundertaten seiner Gnade versichert hatte, verschwand, als wäre dieses Vertrauen nie vorhanden gewesen. Aber konnte nicht der, der mich bisher so gut ernährt und durch seine Gnade über alle Widerwärtigkeiten hinweg am Leben und bei Gesundheit erhalten hatte, auch weiterhelfen? Wie wunderlich spielt doch die göttliche Vorsehung mit den Menschen. Und wie laufen Gedanken und Begierden bald so ganz anders, je nachdem sich diese oder jene Umstände ändern. Heute lieben wir, was wir morgen hassen. Heute suchen wir, was wir morgen fliehen. Heute wünschen wir, was wir morgen fürchten und vor dem wir beben. Es wurde auch noch hier zum Aphorismenschreiber. Bei mir fand sich dies auf alle erdenkliche Weise bestätigt. Seit vielen Jahren war mein größter Kummer, ausgeschlossen zu sein aus der menschlichen Gesellschaft. Ich kam mir vor wie ein Mensch, der von allen Geschöpfen seinesgleichen abgeschnitten und zu einem toten, stillen, stummen Leben verdammt ist. Wie einer, den der Himmel nicht für würdig hält, unter die Lebenden gezählt zu werden. Man sollte meinen, endlich einen Menschen zu erblicken, das müsste mir wie die Erweckung vom Tode vorkommen, wie die größte Gnade, die ich außer der ewigen Seligkeit von Gott zu erwarten hätte. Stattdessen erzitterte ich in blasser Furcht bei dem Gedanken, endlich wieder einen Menschen zu Gesicht zu bekommen. Naja, das ist jetzt aber gar nicht so unwahrscheinlich, dass er das sagt. Also, oder dass er da Furcht hat. Ich meine, er baut sich da Zäune und pfercht sich ein, also beschützt sich, ist froh, dass er seine Waffen hat. Also, weil er ja vermutet, dass wenn Menschen kommen, dann sind das ja Kannibalen. Also das ist jetzt ja eine komische Logik, die er hier an den Tag legt. Na gut, mitten unter meinen zwiespältigen Gedanken kam es mir in den Sinn, vielleicht bist du schon wieder am Schlafen? Ja. Ja, es ist auch monoton. Ich schlafe, es lässt mich wieder alleine mit dem komischen Typen hier. Na gut, mitten unter meinen zwiespältigen Gedanken kam es mir in den Sinn, vielleicht sei alles bloß ein Druckbild meiner eigenen erhitzten Fantasie und diese Fußspur sei von mir. Dies gab mir etwas Mut. Gut, das muss er doch aber, der Mensch, das muss er doch wissen. Also ist ja so verblödet, wird man nach 12 Jahren Einsamkeit, kann schon sein, ja. Dies gab mir etwas Mut. Ich fing an, mich selber zu bereden, es sei alles Verblendung, hervorgerufen durch mich selbst. War ich bei meiner letzten Wanderung zum Boot vielleicht doch diesen Weg gegangen? Konnte ich mit Gewissheit sagen, wo ich hingetreten war und wo nicht? Ist es also meine eigene Fußspur? Dann habe ich mich benommen, wie die Narren, die anderen Leuten Gespenster und Erscheinungen vorgaukeln wollen und sich danach mehr als andere über die eigene Gaukelei entsetzen. Nee, solche Leute gibt es nicht. Ich getraute mich 3 Tage und 3 Nächte nicht aus meinem Kastell. Ich begann Mangel an Proviant zu leiden, da ich im Haus nichts als etliche Gerstenbrote und Wasser hatte. Meine armen Ziegen fielen mir ein, sie waren die ganze Zeit über nicht gemolken worden. Die Tiere waren sehr übel daran, etliche kamen ernstlich zu Schaden, andere verloren die Milch. Endlich am 4. Tag molk ich meine Ziegen. Wer mich dabei gesehen hätte, in welcher Unruhe ich fortging und wie ich mich immer wieder umsah, wie ich plötzlich meinen Korb zur Seite stellte und fliehen wollte, der hätte sich über mich sehr gewundert. Es ließ mir keine Ruhe. Ich musste die Spuren nochmals genau betrachten. Nachdem ich sie, wenn auch schon etwas verweht, wiedergefunden hatte, sagte ich mir, dass ich unmöglich in dieser Gegend des Strandes selber eine Spur zurückgelassen haben konnte. Auch war sie, wie sich beim Messen herausstellte, ein gut Teil kleiner und schmaler als meine eigene. Kaum weniger kopflos als das erste Mal rannte ich wieder heim. Ich wusste nicht, was ich zu meiner Sicherheit anfangen sollte. Ach, zu welch lächerlichen Entschlüssen kommen die Menschen, wenn sie die Fassung verlieren. Sie berauben sich selber aller vorteilhaften Mittel, die ihnen bei klarem Verstand die Vernunft anbietet. Wie war's, wenn ich alle meine Umzäunung niederriss und meine vielen zahmen Ziegen in die Wälder triebe, damit sie der Feind nicht fände? Wenn ich meine Kornfelder umgrübe, damit er keine Frucht anträfe und so ohne Beute nicht wiederkäme? Wenn ich mein Gartenhaus abrisse und alles einebnete, damit der Feind keine Spur meiner Wohnung erblickte und so nicht nach mir suchte? Dies waren die Einfälle einer einzigen Nacht. In ruhigerer Stimmung kam ich zu folgendem Schluss. Diese so anmutige, fruchtbare und vom festen Land nicht allzu weit abgelegene Insel muss nicht so gänzlich unbekannt sein, wie ich mir einbildete. Wenn auch keine ständigen Bewohner auf ihr zu finden waren, so konnten doch zuweilen einige Boote auf der Insel landen, um etwa um Zuflucht vor widrigen Winden zu suchen. lebte hier nun zwar schon 15 Jahre und hatte in all dieser Zeit noch nicht einen Schatten von einem Menschen gesehen, mit Ausnahme dieser eigenen Spur. Wurden nun aus irgendwelchen Gründen Menschen im Boot vom Festland hierher getrieben, so würden sie doch kaum auch nur eine Nacht auf der Insel verweilen. Es sei denn, die Flut war nicht günstig oder das Licht. Mithin hätte ich bloß an sicheren Rückzug zu denken, wenn ein Wilder erschiene. So beschloss ich nach reiflicher Überlegung, um meine Felsenwohnung einen zweiten Wall lebendiger Bäume zu legen. Wenn ich außerhalb der doppelten Mauer, die ich vor 12 Jahren gepflanzt hatte, noch weitere Stecken ausbrachte und diese wuchsen sich zu Bäumen heraus, so war wieder eine Mauer fertig und erschwerte das Hindurchkommen. Die innere Mauer war durch stetes Anwerfen von Schutt aus meinem Keller 10 Schuh dick. Die äußere Mauer wuchs sich in der Tat rasch zu einem undurchdringlichen Wall aus, den ich mit Bauholz, alten Kabelenden und was sich sonst dazu eignete, aufs Äußerste verstärkte. 7 kleine Löcher, nicht mehr als armstark, schlug ich in den Außenwall, legte meine 7 Musketen gleich Kanonen auf starke Gestelle, schob die Mündung durch die Löcher und richtete alles so, dass ich in 2 Minuten alle 7 Gewehre abfeuern konnte. Der hat echt einen Knall. Der Typ hat echt einen Knall. Diese Arbeit kostete mich manchen Monat sauren Schweiß. Als alles getan war, steckte ich den ganzen Boden von meiner Außenmauer ebenfalls voll Stecken und Zweige von weidenähnlichen Bäumchen, denen ich ein solches Wachstum zutraute, dass sie bald als ein Wald vor mir stehen würden. Es mögen so im Lauf der Zeit unzählige grüne Ruten und Zweige in die Erde gekommen sein, mit einem ziemlichen Abstand zwischen dem Außenwall und meinem neuen Wald, damit ich den Feind sehen und er hingegen bei der Annäherung an meine Außenmauer keinen Schutz durch die Bäume haben konnte. Die Anlage war in 2 Jahren ein junges Gehölz, in 5 bis 6 bereits ein ganzer Wald geworden. Und zwar so dicht und stark, dass kein Mensch und auch ich selber nicht daran denken konnte, ihn zu durchdringen. Ich stieg nun auf 2 Leitern von der Felsenhöhe zu meiner Wohnung herab. Dabei kam mir ein Felsvorsprung wie gerufen, auf den ich die eine Leiter aufsetzte, die andere fasste Fuß auf dem festen Boden. Um nun meine Ziegenherde vor einem etwa anrückenden Feind zu sichern, verfiel ich zuerst auf den Gedanken, eine Höhle unter der Erde auszugraben und die Herde allmählich in dieses Versteck zu treiben. Besser gefiel mir der Einfall, die Herde auf eine Anzahl kleinerer Umzäunungen, die weit voneinander ablagen, zu verteilen. So würde das Unglück, wenn es über mich und meine Tiere käme, nicht alle Ziegen auf einmal treffen. Bliebe nur ein Kral unversehrt, so konnte ich mit den wenigen Tieren, die mir dann verblieben, immerhin wieder eine größere Herde züchten. Ohne noch länger zu zaudern, machte ich einen kleinen Anfang und suchte in den abgelegensten Teilen der Insel nach einem passenden Ort, bis ich diesen auf der Ostseite in einer Lichtung inmitten eines dichten Waldes fand. Die zahlreich um die Lichtung stehenden Bäume erleichterten mir die Einpflanzung. In einem Monat war das Werk beendet und ich brachte 10 weibliche und einige männliche Jungtiere in der neuen Behausung unter. Alles in allem hatte ich mir diese vielerlei Arbeiten aus keinem anderen Grund aufgeladen als wegen der Menschenspur. 2 volle Jahre verbrachte ich neben der notwendigen häuslichen Beschäftigung kaum mit etwas anderem, als mich und alles, was zu mir gehörte, weitgehend vor feindlicher Überraschung zu sichern. Mein Gemütszustand war dabei nicht besser, sondern eher schlechter geworden. Dies wird jeder verstehen, der weiß, was es heißt, grausame Überfälle befürchten zu müssen. Naja, das ist auch völlig logisch. Du bist ja im Panikmodus die ganze Zeit, ja. Selbst in meiner Frömmigkeit ließ ich nach, weil ich nur noch selten die geistige Sammlung fand, mich an meinen Schöpfer zu wenden. Einmal, als ich gegen die Westseite der Insel weiter als sonst vordrang und vom Strand auf das Meer hinaussah, war es mir, als sei sehr weit draußen auf See ein Boot. Nun hatte ich zwar in einer meiner Seekisten ein paar Ferngläser, doch leider trug ich keines bei mir. Und so wusste ich nicht, was es mit dem Boot für eine Bewandtnis hatte, obgleich ich mir die Augen fast blind schaute. Auch der Ausguck von meinem nahen Hügel brachte kein günstigeres Ergebnis. Nach einer Weile verlor ich das Boot aus dem Gesicht. Nur schien es mir, als sei eine Menschenspur auf der Insel. Vielleicht doch nichts so sehr Ungewöhnliches. Ich hatte es lediglich Gottes Schickung zuzuschreiben, dass ich bei meiner Strandung da ans Ufer geworfen wurde, wo die Wilden niemals hinkamen. Kamen ihre Kanus vom Festland ab und zu weit auf das Meer hinaus, dann ruderten die Eingeborenen eben den nächsten Punkt meiner Insel als einen günstig gelegenen Nothafen an. Was aber der wahre Sinn ihrer kurzen Inselbesuche war, dies erfuhr ich zur selben Stunde, als ich von der Hügelspitze wieder zum Strand zurückkehrte. Hier, an der südwestlichen Spitze des Eilands, fand ich zu meiner größten Bestürzung im Sande verstreut menschliche Hirnschalen, Hände, Füße und einzelne menschliche Knochen. Auch eine erloschene Feuerstelle war da, an der die barbarischen Wilden offenbar in grausiger Mahlzeit die Leiber ihrer Mitgeschöpfe verzehrt hatten. Mich übermannte Angst und meinen Magen Abscheu, aber diese Gefühle hielten nicht lange vor. Hatte mir die Fußspur eines Einzelnen Furcht eingejagt, so geriet ich diesmal sehr rasch in lichterloh brennenden Zorn. Wie widerlich und empörend, dass die menschliche Natur so sehr aus der Art schlagen konnte. Kurzum, ich wandte mich von diesem entsetzlichen Ort ab und eilte nach meinem Kastell, dessen Sicherheit mich beruhigte. Die Unmenschen, dies schien mir klar, kamen nicht beutehalber auf meine Insel, sie brachten ihre Beute mit, um sie in aller Ruhe auf dem Eiland zu verzehren. Vielleicht mochten sie früher schon das eine oder andere Mal in das dicht bewaldete Land der Süd- und Südwestseite eingedrungen sein, wobei sie nie die Spur eines Menschen fanden, und so wiegten sie sich hier in größter Sicherheit. 18 Jahre war ich nun auf der Insel, ohne entdeckt worden zu sein, und ich konnte wohl noch mal so lange oder länger verborgen bleiben, wenn ich mich nicht selber verriet. An diese Erkenntnis wollte ich mich halten und mich nur dann in aller Öffentlichkeit zeigen, wenn ich eine bessere Gattung von Menschen fand als diese Kannibalen. 2 weitere Jahre verhielt ich mich in meinem Bezirk so still wie möglich. Unter Bezirk verstand ich meine 3 Plantagen, nämlich das Kastell, das Landgut und die verborgene Schafhürde im Geholz. So sah ich mich auch nach nichts weiter um als nach meinen Ziegen und Äckern, weil mir der Gedanke an diese menschliche Höllenhunde viel von meiner Schaffenslust nahm und ich einen Abscheu wie vor dem Teufel selbst einflößte. In all dieser Zeit besuchte ich mein Boot nicht ein einziges Mal, erneuerte aber die Absicht, mir später einmal ein zweites zu bauen, versuchte ich das alte Boot nun doch noch um diese Insel herumzubringen. So konnte ich diesen Bestien auf See in die Hände fallen. Und diese Gefahr wollte ich keineswegs leichtfertig herbeiführen. Endlich lebte ich wieder so gelassen wie zuvor. Nur meine Vorsicht vergrößerte ich, benutzte Baum und Strauch oder was es sonst sein mochte, so viel wie möglich zu meiner Deckung und hielt mich mit dem Schießen zurück, die Wilden nicht durch den Knall herbeizulocken. Ja, ich gebrauchte meine Flinte im Verlauf 2 Jahre nicht ein einziges Mal. Wollte ich zur Abwechslung meine Küche statt mit einer zahmen Ziege mit einer Wilden versehen, so benutzte ich Schlingen und Fallgruben mit einigem Geschick. Von dem beim Schiffbruch geborgenen 3 Pistolen trug ich nun 2 stetig in meinem Gürtel und ein ebenfalls gerettetes Schwert in einem besonderen Gehänge. Damit machte ich einen noch fürchterlichen Eindruck als zuvor. Hielt ich mit mir selber Zwiesprache, fragte mich dabei, ob es mir nun gut gehe oder schlecht, so fand ich, dass es ganz darauf ankäme, an wen ich mich bei diesem Vergleich halten würde, an jene, die mit Recht mehr zu klagen hatten. Achso, jetzt ist hier Seiten rausgerissen. Hier habe ich was rausgerissen aus dem Buch. Da fehlt jetzt Text. Oh, ich würde sagen, es macht überhaupt nichts. So, überspringen wir mal hier das Rausgerissene. Ist eigentlich ganz gut so. Halbe Seite gespart, ja. Okay, dieser Gedanke überwältigte mich so sehr, dass ich beschloss, ihn auszuführen. Was hat er denn für einen Gedanken? Irgendwas mit Pulver anzünden. Ich würde sie alle vernichten. Dieser Gedanke überwältigte mich so sehr, dass ich beschloss, ihn auszuführen. 2 Musketen und eine gewöhnliche Jagdflinte machte ich für dieses Vorhaben zurecht. Ich lud die Ersteren mit Eisenstücken und etlichen kleinen Kugeln, die Flinte aber mit einer Handvoll Schrot. In die Pistolen ließ ich je 4 Kugeln laufen und versah mich selber mit genügend Pulver und Blei für eine 2. und 3. Salve. Nachdem die Vorbereitungen meiner Expedition so weit gediehen waren, stieg ich jeden Morgen auf den Gipfel eines von meinem Kastell etwa 3 englische Meilen entfernten Berges und hielt Ausschau nach dem Boden der Wilden. Bei diesem Marsch ergötzte sich mein Gemüt in der Ausmalung des Blutbades, das ich unter den Menschenfressern anrichten wollte, wegen eines Verbrechens, über dessen Schwere ich mir durchaus noch nicht im Plan war. Ja, okay, also er will jetzt die Leute, er will hier killen. In zuweilen gesetzterer und ruhigerer Verfassung fragte ich mich, in was für ein Unternehmen ich mich eigentlich einlassen wollte. Mit welchem Recht ich mich zum Richter aufwarf über die Leute, die doch der Himmel nun schon so lange ungestraft in ihrem Laster beließ. Sie hatten sich in keiner Weise an mir vergriffen. Wenn es der Fall gewesen wäre, dann hätte ich daraus den Schluss ziehen können, ich sei in Notwehr und habe das Recht, ihr Blutvergießen mit Gleichem zu vergelten. Nach ihrer einfältigen Auffassung war, was sie taten, kein Verbrechen. Auch geschah es nicht der göttlichen Gerechtigkeit zum Trotz, wie wir Christen so oft Dinge tun, die doch aller Gerechtigkeit und Gottes Gebot hohn sprechen. Für diese Wilden war Menschenfleisch so viel und nicht mehr, als wenn wir etwa einen Ochsen schlachten und verzehren. Wie viel mehr waren Christen Mörder zu nennen, wenn sie Gefangene in der Schlacht niedermachen und oft genug ganze Trupps dieser Unglücklichen über die Klinge springen lassen, ohne ihnen Pardon zu geben, und wenn sie noch so sehr darum bitten. Oh, das ist ja richtig Kritik hier, nicht schlecht. Kritik am Kolonialismus. Kann man es billigen, wenn Ländereroberer viele hunderttausend harmlose Eingeborene, ja ganze Völker ausrotten, aus keinem anderen Grund, als um deren Besitzrechte auf sich selber zu übertragen? Ist nicht schlecht. Das ist vernünftig, ja. Diese Betrachtung dämpfte meine Kampflust sehr, sodass ich allgemach glaubte, es sei besser, mit meinem Anschlag gegen die Wilden so lange zu warten, bis sie mich entweder anfielen oder ich eine unmittelbare Gelegenheit fand, ein oder einige Menschenleben durch mein Eingreifen zu retten. Die Rache aber stand Gott zu, an den ich glaubte. Außerdem überzeugte ich mich, dies sei keinesfalls der richtige Weg zu meiner Befreiung, viel eher zu meiner Verderbnis. Kam nur ein einziger von den Wilden bei meinem Angriff mit dem Leben davon und gelangte zurück zu seinen Landsleuten, so würden diese in größerer Zahl vielleicht tausendweise herüberkommen, um ihre Toten zu rächen. Und dies musste ohne Zweifel meinen unfehlbaren Untergang zur Folge haben. So konnte ich es weder vor meinem Gewissen noch vor meiner Vernunft verantworten, diese Menschen anzugreifen. Es sei denn, und dies wiederholte ich mir häufig, ich sah ihre Gefangenen in unmittelbarer Not und fühlte mich so um Christi Willen verpflichtet, mein Leben in die Bresche zu werfen und zu helfen, wo immer ich helfen konnte. Und so kam ich wieder darauf zurück, das Beste sei es, mich vor den Wilden zu verbergen und sie nicht auf meine Spur zu bringen. In solcher Gemütsverfassung verharrte ich ein weiteres Jahr, ach du Scheiße, und verlangte nach keiner Gelegenheit, den Heiden zu begegnen. Nie wieder in dieser Zeit stieg ich auf einen Berg, um nach ihnen Ausschau zu halten. Ich holte nur mein Boot von der anderen Seite und legte es in eine kleine Bucht unter hohe Klippen. Wie ein richtiger Einsiedler kam ich nur selten aus meiner Behausung hervor. Allerdings versäumte ich keines meiner täglichen Geschäfte, nämlich meine Ziegen zu melken und nach der kleinen Herde im Gehölz zu sehen. Es kam eine gewisse dankbare Befriedigung über mich, dass ich statt des einzelnen Fußtritts nicht 10 oder 20 Wilde gesehen, die mir nachgesetzt wären und denen ich nicht hätte entwischen können. Okay, reicht für heute.